Es ist nicht üblich, dass ich mich per Brief an Sie wende. Allerdings lassen mich die Schwere der Angriffe, die meine Frau und ich erleiden, und die Notwendigkeit, gelassen darauf zu reagieren, glauben, dass dies der beste Weg ist, meine Meinung zu äußern. Ich danke Ihnen daher, dass Sie sich ein wenig Zeit genommen haben, diese Zeilen zu lesen. In dieser außergewöhnlichen Form hatte Pedro Sanchez, Ministerpräsident Spaniens, sich an die Bürger gewandt, in einem Brief, den er wiederum auf der Plattform X veröffentlicht hat. Der Grund für diesen Brief waren Korruptionsvorwürfe gegen seine Frau. Eigentlich sollte das Aufgabe der Justiz sein, sich darum zu kümmern, aber für Sanchez waren die Vorwürfe mehr als nur eine juristische Frage. Er hat sogar sein Amt als Ministerpräsident daran geknüpft. Nach dem Brief hatte ganz Spanien 5 Tage lang auf die Pressekonferenz gewartet, ja gebangt, um zu hören, ob Sanchez nun geht oder bleibt. Ob Spanien im Chaos versinkt oder ob der Ministerpräsident weitermacht. Doch was steckt wirklich hinter diesem, ja, man muss es fast so nennen, Drama, das hier inszeniert wurde? Hallo, mein Name ist Dominik Holl. Ich arbeite für die Unionsstiftung und darf Sie herzlich zu einer neuen Folge Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle 2 Wochen auf ein globales Thema. Heute spreche ich mit Dr. Ludger Gruber, Leiter des Auslandsbüros in Spanien und Portugal der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich danke der Konrad-Adenauer-Stiftung in Saarbrücken und ganz besonders dem Leiter Dr. Carsten Dümmel für den Kontakt nach Madrid. Wenn Sie mehr über die Konrad-Adenauer-Stiftung und ihre Arbeit in Spanien und Portugal, aber auch im Saarland wissen wollen, dann finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge einen direkten Link zu den Homepages. Dort finden Sie aktuelle Beiträge, Veranstaltungen, an denen Sie zum Teil auch online teilnehmen können, sowie Kontakt, falls Sie weitere Fragen haben. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kleine Rezension oder Feedback freuen. Ich freue mich über Ihr Feedback. Ganz Spanien hat an diesem letzten Montag im April gebannt auf die Erklärung des amtierenden Ministerpräsidenten oder, wenn man es wörtlich übersetzt, dem Präsidenten der Regierung, Pedro Sanchez, gewartet. Wie wird er sich entscheiden und wird seine Entscheidung Spanien womöglich in eine politische Krise stürzen? Das waren die Fragen, die man sich vorher gestellt hat. Wir schauen heute auf die Hintergründe dieser Entscheidung vom 29. April und was sie über die politische Situation in dem Land sagen. Dazu begrüße ich ganz herzlich via Zoom mir zugeschaltet Dr. Ludger Gruber, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Madrid. Hallo, Herr Dr. Gruber.
Einen schönen guten Tag.
Herr Dr. Gruber, wir sprechen ja wenige Stunden nach der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten Sanchez. Können Sie uns denn wirklich mal die Hintergründe erläutern, warum ganz Spanien heute auf dieses Statement von Sanchez gewartet hat und was er da auch gesagt hat?
War ein durchaus ungewöhnlicher Vorgang, dass ein Regierungschef nicht zurücktritt, sondern erstmal eine 5-tägige Auszeit ankündigt und offen lässt, ob er dann zurücktreten wird oder nicht. Er hat das ganze Land natürlich in eine Art Starre versetzt. Man muss wissen, dass Pedro Sanchez schon so etwas wie eine politische Überfigur hier im Land ist, vor allen Dingen für seine sozialistische Partei, auf die er fast vollständig auf sich mittlerweile zugeschnitten hat. Und wenn er jetzt zurückgetreten wäre, was er nicht ist, dann hätte das erhebliche Auswirkungen natürlich auf seine Partei. Es hätte erhebliche Auswirkungen auf die gesamte politische Lage im Land, die ohnehin fragil ist, bis hin zu der Frage nach Neuwahlen. Also die gesamte politische Klasse, alle Parteien wären erheblich davon betroffen gewesen. Nun hat er ja letzten Mittwoch diesen Brief geschrieben, der den Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich bisschen vertraut ist, indem er ja nicht nur die 5-tägige Auszeit angekündigt hatte, sondern auch eine Begründung geliefert hat, die für Irritationen gesorgt hatte. Sie war eine sehr emotionale Anrede über X veröffentlicht und nicht etwa über die dafür vorgesehenen klassischen Gremien. Und er beklagte sich über eine politische Kultur des Hasses, der Konfrontation im Lande, die aus seiner Sicht von den Rechten und extremen Rechten, die er immer in einem Zusammenhang nennt, verursacht worden sei. An dem Abend vor diesem Brief war bekannt geworden, dass ein Richter eine Anzeige gegen seine Frau Begonia Gomez zugelassen habe. Also mehr ist da noch gar nicht passiert, sondern wirklich nur eine Anzeige zugelassen habe. Aber er ordnet das ein in einen Kontext einer Verfolgungskampagne gegen ihn und seine Familie, verfolgt durch einen Komplott von rechten Medien, von einer rechten Justiz und eben den rechtsextremen Parteien. Und das wolle er alles so nicht mehr hinnehmen und ertragen, hat deswegen sich diese Auszeit genommen. Und das mündete in der Frage, ob es es wert sei, in dieser Lage noch weiter Regierungschef zu sein. Heute kam die Antwort, ja, er sei es wert, aber, und da können wir sicherlich gleich noch im Detail drauf zu sprechen, er verband das mit der Ankündigung, dass er jetzt noch rigoroser als jemals zuvor gegen diesen rechten Komplott vorgehen wolle.
Bevor wir über die Rechten und die Oppositionsparteien sprechen und wer eben vermeintlich hinter diesen Anschuldigungen steckt, lassen Sie uns doch mal über die Anschuldigungen selbst sprechen. Also seiner Frau Begonia Gomez wird Korruption vorgeworfen und das auch nicht zum ersten Mal. Was genau wird ihr denn vorgeworfen und wie ist die juristische Lage? Sie haben eben gesagt, eigentlich ist nur eine Anzeige zugelassen worden. Also wie ist denn diese Affäre an und für sich einzuordnen?
Das hat ja die meisten erstaunt. Diese Vorwürfe an sich erreichen nicht annähernd die Dimension von anderen und früheren Vorwürfen. Es gibt ja diese große Korruptionsaffäre, die sogenannte Affäre Koldo, und die Maskenaffäre, die ja sein unmittelbares Umfeld von Sanchez betraf. Es gibt diese Pegasus-Affäre, also diese Abhöraffäre mit dem israelischen Geheimdienstsoftware, über die Marokko vermutet man auch gewissen Einfluss auf Sanchez hat. Also das wären eigentlich Vorwürfe gewesen, die ein Verfahren und ein Verhalten, wie das in den letzten Tagen noch eher hätte erklären lassen. Das gegen seine Frau mutet im Vergleich eher kleiner an. Also sie soll Empfehlungsschreiben an Unternehmen geschrieben haben, die dann über 10 Millionen öffentliche Mittel bekommen haben. Sie war auch involviert in der Rettungsaktion nach der Pandemie über Air Europa. Insgesamt wird jetzt sowohl von Medien als auch von Juristen diese Anzeige oder die Vorwürfe als noch nicht wirklich sehr tiefgehend und stichhaltig bewertet. Was daraus wird, weiß man nicht. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung. Aber nach allgemeiner Meinung müsste man jetzt zunächst mal gar nicht tiefer eingehen. Also die politische Relevanz ist nicht ganz so hoch, wie Sanchez selber merkwürdigerweise diesen Vorgang jetzt in diese Öffentlichkeit getragen hat.
Also scheint es dann eher weniger um diese ja eigentliche Anschuldigung zu gehen, sondern es geht hier um die politische Dimension. Und um die zu verstehen, lassen Sie uns da vielleicht auch mal wirklich auf die politische Partei schauen. Also die Medien und auch die Regierungsparteien vermuten ja, dass hinter diesen Korruptionsvorwürfen eine politische Kampagne der Opposition steckt. So hat es Sanchez selbst ja auch betitelt, das ist eine Kampagne, eine Schmutzkampagne. Können Sie uns, um das zu verstehen, auch mal die politische Landschaft erklären? Sie haben vorhin gesagt, es gibt eben die Partei von Sanchez, die Sozialistische Arbeiterpartei, und dann gibt es die Rechten und die Extremrechten. Welche Parteien gibt es denn? Es gibt ja im Parlament wahnsinnig viele. Vielleicht können Sie uns mal die wichtigsten erklären und wofür ungefähr die stehen.
Ja, das versuche ich wirklich ganz, ganz summarisch zusammenzufassen. Wir haben ja recht frische Wahlergebnisse vom 23. Juli des letzten Jahres. Da hat sich folgende Machtkonstellation ergeben. Die zwei fast gleich starke Parteien an der Spitze, die Spanische Volkspartei, Partido Popular und die Sozialisten, wobei die Spanische Volkspartei die Sozialisten deutlich, deutlich an Mandaten überholt hat. Also 17 Mandate jetzt mehr hat und mit Abstand die stärkste Kraft im Kongress sind. Aber ungefähr gleich stark. Danach mit großem Abstand, mit etwa 12%, sowohl die Rechtspopulisten Vox, als auch die Linksextremen, Sumar heißt diese Gruppierung, wenn man sie übersetzt. Viele Zuhörerinnen oder Zuhörer kennen vielleicht noch die frühere Unidas Podemos-Partei von der recht charismatischen Figur Pablo Iglesias. Die haben ja massiv verloren, auch in den Regional- und Kommunalwahlen zuvor. Ist also quasi nicht mehr existent, diese Gruppierung. Da haben sich über 12 linke, kleinere Gruppierungen zu so einer Art Sammlungsbewegung zusammengeschlossen. Aber selbst diese Sammlungsbewegung kam auf nicht mehr als etwa 12%. Dann wieder mit großem Abstand, dann schon im einstelligen Bereich, gibt es die vier nationalistisch-separatistischen Parteien im Parlament aus Katalonien und Baskenland. Jetzt sehr, sehr grob geschnitzt gibt es dort zwei bürgerliche jeweils und zwei linke nationalistische und Separatistenbewegungen. Da kommen wir vielleicht später noch im Einzelnen drauf zu sprechen. Und da verbleiben noch vier wirklich Mini-Gruppierungen mit jeweils nur einem Mandat, die aus den Kanaren oder aus Navarra kommen und dann auch noch mal ganz spezifische Eigeninteressen haben. Also insgesamt 11 Gruppierungen mit gewissen Blöcken, wofür die stehen, auch ganz knapp Sozialisten sind, eine stark mittlerweile regulatorische, staatsinterventionistische Partei geworden. Das liegt auch daran, dass sie ja mit den Linksextremen jetzt schon seit 4 Jahren und jetzt wieder auch weiter eine Koalition bilden, ansonsten in einer Minderheitsregierung sind. Die Gruppe Vox, die wird häufig mit der AfD gleichgesetzt, was so aus meiner Sicht nicht zutrifft, ohne jetzt irgendetwas relativieren zu wollen. Es ist aber eine sehr konservative, national orientierte, familienorientierte Partei, die auch gesellschaftspolitisch nicht diese Modernisierungsbewegungen mitmacht und auch stark gegen die Übermacht der Regionen ankämpft, also eher einen zentralistischen Einheitsstaat haben will. Zu den Separatisten links und rechts hatte ich schon etwas gesagt. Aber das ist ungefähr dieses Spektrum. Die Fragilität der politischen Lage rührt daher, dass PP und Vox zusammen zwar fast an der absoluten Mehrheit gekratzt haben, aber diese nicht erreicht haben, sodass jetzt Pedro Sanchez quasi sowas wie eine Koalition der Wahlverlierer bilden konnte und jetzt in unglaublichem Maße von separatistischen Parteien abhängt, die ihm gerade diese wenigen Stimmen geben, die er braucht, um für jedes Gesetz auch immer diese Hürde zu überspringen. Und das ist die Gemengelage, die natürlich auch verstanden werden muss im Hinblick auf das, was jetzt aktuell passiert.
Genau, bevor wir uns nochmal genauer angucken, wie die Minderheitsregierung funktioniert in Spanien und warum es überhaupt so viele Parteien dann überhaupt gibt, bevor wir darauf einen genaueren Blick werfen, bleiben wir nochmal bei der aktuellen Affäre. Es heißt ja, dass diese Anschuldigungen, auch die Anzeige aus dem Oppositionslager kam, also von weit außen rechts, aber auch die konservative Oppositionspartei Partido Popular, hat Sanchez vor seiner Erklärung vorgeworfen, jetzt stilisiert er sich hier zum Opfer, statt Verantwortung zu übernehmen und Bürgern Antwort zu geben. Sind diese Vorwürfe denn in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt? Also ist das wirklich eine Stilisierung, sei es jetzt zum Opfer oder wie auch immer, was Sanchez hier betreibt? Oder ist das wirklich ein, okay, es gibt diese Vorwürfe und er reagiert angemessen darauf? Wie würden Sie das einordnen?
Also da wage ich schon mal auch eine persönliche Positionierung. Also zunächst mal neutral, wie hat die Opposition darauf geantwortet? Sie hatten es schon skizziert. Man empfindet das oder empfand es zunächst als eine recht lamboyante, eines Regierungschefs unwürdige Reaktion, die an keiner Stelle wirklich zu den Vorwürfen konkret Stellung nahm, im Sinne, sie zu entkräften oder ihnen zu widersprechen, sondern quasi eine Täter-Opfer-Umkehr sprachlich vornahm, indem man jetzt die attackierte, die Anzeige erstattet haben, anstatt praktisch das auch laufen zu lassen. Also man hat es viel Begriffe wie unreife und auch narzisstische Reaktion auch auf das Ganze. Dann auch als einen Beitrag zur weiteren Polarisierung. Denn es wurde wiederholt, dass von Sanchez das Schwarz-Weiß-Bild gemalt. Es gibt uns, ich sage es jetzt mal etwas zugespitzt, die Guten, die Fortschrittlichen, die auf der richtigen Seite stehen. Und es gibt die andere Hälfte, die das eben nicht tut. Und dagegen wehrt sich natürlich die Opposition. Und ich muss sagen, an diesem Punkt in der Tat zu Recht. Mhm. Ich hätte die Glaubwürdigkeit, ich meine, dass jeder Spitzenpolitiker extrem viel zu erdulden hat, das kennen wir auch in Deutschland und das ist wirklich nicht vergnügungssteuerpflichtig, dass auch Spanien außerordentlich eine polarisierte Debattenkultur hat, ist auch unbestritten. Man geht sehr stark auf die Person, attackiert sie unmittelbar. Das ist alles soweit nachvollziehbar. Ich hatte allerdings in den letzten 2 Jahren sehr häufig Pedro Sanchez im O-Ton gehört und auch seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und da muss ich zur Erkenntnis kommen, er hat mindestens genauso zur Polarisierung beigetragen. Massivst wurde Feijóo angegriffen, wurde die Madrider Regierungschefin Ayuso wegen der gleichen Dinge angegriffen. Also praktisch das, was er beklagt, mit Recht beklagt, dass es eine zu aufgeheizte, von Hass erfüllte politische Stimmung sei, hat er aber selber persönlich maßgeblich zu beigetragen. Deswegen habe ich ein bisschen Zweifel, so diese Glaubwürdigkeit so anzuerkennen, wenn er selber bisher im Begriff eines Moderaten auf Konsens und Zusammenführung ausgerichtete Politik und Rhetorik gehabt hätte, wäre das eine andere Situation, die hat er nicht mehr gehabt. Es gipfelte so bei seiner Regierungserklärung in dem Satz, der für uns Deutsche wirklich befremdlich klingt, er wolle eine Mauer errichten zwischen dem guten und dem schlechten Spanien. Und damit packt er quasi alle Wählerinnen und Wähler von PP und Vox in eine große Gruppe. Das ist ja fast die Hälfte der Wählerschaft gewesen. So, und das ist alles mehr ein Beitrag nicht zum Abbau von Polarisierung, sondern zur Verstärkung. Und das sehe ich persönlich wirklich als problematisch an.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt kommt ja hinzu, und Sie haben das ja vorhin auch gesagt, Sanchez ist Ministerpräsident einer Minderheitsregierung, und zwar jetzt zum dritten Mal in Folge. In Deutschland kennen wir das auch. Auch im Saarland gab es das schon. Das passiert eigentlich eher selten, aber es passiert. In Thüringen haben wir es ja aktuell. Die rot-rot-grüne Koalition unter Bodo Ramelow regiert in einer Minderheitsregierung. Das funktioniert mal besser, das funktioniert mal schlechter. Wie gut funktioniert das in Spanien, wenn Sanchez das jetzt schon zum dritten Mal macht? Und dann in Bezug auch auf das, was Sie eben gesagt haben, wie viel Gefallen tut er sich denn damit, wenn er die politischen Parteien eigentlich weiter entzweit, wenn er da polarisiert, wenn er eigentlich auf Stimmen angewiesen ist, die nicht in seiner Koalition mit drin sind?
Insgesamt geht man in Spanien etwas entspannter mit dem Phänomen Minderheitenregierung um und sieht das jetzt nicht direkt als eine Krise oder einen Unregierbarkeitsindikator. Wobei aktuell die jetzige Konstellation, da komme ich gleich drauf, ich persönlich für tatsächlich unregierbar halte. Aber die Grundeinstellung zunächst mal ist jetzt nicht ganz so drastisch wie bei uns. Aber auch die letzte Minderheitenregierung war ja mit erheblichen Stör- und Nebengeräuschen verbunden gewesen. Die haben ja nicht umsonst in den Regional- und Kommunalwahlen im Mai letzten Jahres massivst verloren. Erhebliche interne Streitigkeiten. Ich will nur zwei, drei Stichworte nennen, die wir jetzt wahrscheinlich gar nicht leider vertiefen können. Dass er zum Beispiel damit separatistischen Parteien seinen Haushalt unterstützen, hat er den Preis dafür bezahlt, den Strafrechtsparagrafen der Aufruhr und der Veruntreuung abzuschaffen, was für erhebliche Debatten gesorgt hat. Oder die Linke wollte noch gesellschaftspolitische Vorhaben wie das Transsexuellengesetz oder das Sexualstrafgesetz ändern, was auch zu erheblichen Ärger und Verwerfungen geführt hat. Außensicherheitspolitisch hatte Sanchez hier den NATO-Gipfel ausgerichtet, hat sich mit allen Staatschefs gezeigt und hat hoch und heilig versprochen, das 2%-Ziel auch seitens der Spaniens einzuhalten. Die Gäste waren abgereist. 24 Stunden später hat Unidas Podemos, sein Koalitionspartner, gesagt, also mit ihnen sei das auf gar keinen Fall zu machen. Also je tiefer man in Details reinschaut, desto mehr sieht man, dass die Funktionsfähigkeit Spanien letztlich ausbremst und nicht so ausgeprägt ist. Logischerweise ist es wenig überraschend, als wenn man über eine gesicherte, vernünftige Mehrheit im Parlament verfügte. Man muss sich ja jede einzelne Maßnahme, jedes Gesetz immer wieder neue Mehrheiten suchen. Und das ist natürlich insgesamt auch vom Prozess her extrem aufwendig. Sanchez hat das so ein bisschen konterkariert und ist ein bisschen auch Teil des Verdachtes, den ich vielleicht in der Schlussbewertung auch nochmal geben würde, dass er, es gibt hier das Institut, was wir in Deutschland gar nicht kennen, der sogenannten königlichen Dekrete. Auf die kann ein Regierungschef in Ausnahmesituationen zurückgreifen und damit den parlamentarischen Prozess etwas abkürzen. Und auf dieses Instrument hat er exzessiv Bezug genommen, hat es genutzt, intensiv. Also das Ganze ist, sagen wir mal, demokratietheoretisch dann schon ein bisschen fragwürdig, aber so hat er sich durchgehangelt. Und vielleicht ein letzter Satz an dieser Stelle zu der Unregierbarkeit. Das ist jetzt ja noch einmal schwieriger als zuvor, weil er nicht nur jetzt nationalistische und separatistische Gruppierungen bei sich hat, sondern mit Junts per Catalunya und dem Puigdemont, der auch in Deutschland bekannt ist, jetzt eine politische Kraft und Figur hat, die bis zum Maximum Höchstpreise für ihre Zustimmung zu was auch immer verlangen. Mhm. Haben wir noch drauf, Autonomiegesetz und anderes. Und das macht das aus meiner Sicht nahezu unregierbar.
Ja, es ist faszinierend. Also ich glaube, wenn ich mir das vorstelle, dass bei uns im Bundestag plötzlich über 20 Parteien vertreten sind, die sich in 11 Gruppen zusammentun. Ich glaube, die allererste Schlagzeile wäre, Deutschland ist unregierbar. In Spanien scheint es irgendwie zu funktionieren. Wir sehen es ja auch in anderen Ländern wie den Niederlanden, die auch sehr, sehr viele Parteien in ihrem Parlament haben. Und es funktioniert irgendwie, dass man sich zusammentut. Aber Sie sagen, im Moment ist es wohl schwierig und haben auch gesagt, Gesetzgebungsverfahren, er bedient sich da auch anderer Wege. Aber vielleicht nochmal, bevor wir jetzt auf diese einzelnen kleinen regionalen und separatistischen Parteien eingehen, nochmal die Frage, warum gibt es denn überhaupt so viele kleine und Kleinstparteien in Spanien und trotzdem diese zwei großen, den sozialistischen, die Sozialistische Arbeiterpartei und die PP, also die Partido Popular, die ja lange Zeit zum Teil auch alleine regiert haben. Also wie ist da auch so das spanische Politikempfinden der Gesellschaft?
Gestatten Sie, dass ich eine Mini-Korrektur an den Zahlen vornehme. Es ist völlig richtig, es gibt ja sehr viele Parteien im Kongress, aber es sind 11 und nicht 20. Und Gruppierungen ist es eine Koalition und die anderen laufen mehr oder weniger für sich. Aber trotzdem im Vergleich jetzt zum deutschen Parlament haben Sie völlig recht, ist das wirklich eine Vielparteiengruppierung. Aber wie ich vorhin ja an den Zahlen sagte, mit sehr, sehr unterschiedlicher Stärke. Das muss man wirklich sehen. Wie kommt es dazu? Das ist das Wahlsystem, das hier nach der Diktatur 1976 versuchte, in einer Mischung zwei Kriterien oder Kategorien zu integrieren. Einmal historisch sehr, sehr starke eigenständige Regionen wie das Baskenland oder Katalonien, dem man gerecht werden wollte. Zum Zweiten natürlich auch die Bevölkerungszahl widerspiegelte. Und beide Kriterien schlossen jetzt in ein Wahlrecht zusammen, was ein bisschen kompliziert ist, aber was man kurz skizzieren kann. Da würden wir neidisch werden, wenn man hört, dass die maximale Zahl der Abgeordneten strikt auf 350 begrenzt ist. Da gibt es nichts mit Überhang oder Ausgleich Mandaten. Und um die territoriale Repräsentation sicherzustellen, kriegt jede der 50 Provinzen, unabhängig davon, wie groß die Bevölkerung ist, grundsätzlich zwei Mindestmandate. Das ist schon mal gesichert. Ceuta, Melilla, diese Stadtstaaten kriegen eins. Damit sind schon 102 Mandate vergeben, unabhängig davon, wer wie viel wen wählt. Dann gibt es ja noch 248 Mandate, die übrig bleiben. Die werden in der Tat nach der Bevölkerungszahl nochmal gewichtet, nach einem komplizierten Berechnungssystem, auch nach der Einwohnerzahl verstärkt. Aber das, und es gibt faktisch eine 3%-Hürde. Und das führt dazu, dass zum Beispiel territorial stark verankerte Parteien, wie die separatistischen oder Nationalisten im Baskenland oder Katalonien, auf jeden Fall mit 3-4 Mandaten einziehen können im Kongress, obwohl sie landesweit unter 3% kämen, weil sie eben die zwei sicher haben, plus das, was sie noch regional an Bevölkerung hinzukommen. Also das erklärt ein bisschen, warum wir eine derartige Spreizung im Parlament haben. Von den Sozialisten höre ich, dass sie gerne perspektivisch das Wahlrecht ändern wollten, weil sie durch eine Änderung auch mehr Vorteile für sich und mehr Mandate erwarten. Aber das ist nochmal der Hintergrund, warum es überhaupt diese relative Splitterung gibt.
Mhm. Welche Bedeutung haben denn nun diese regionalen, diese separatistischen Parteien? Sie haben es angesprochen, das Baskenland, Katalonien, das sind ja diese typischen Regionen, die auch nach einer gewissen Unabhängigkeit streben, mal mehr, mal weniger. Welche Bedeutung haben die für die Regierung in den letzten Jahren? Können Sie das auch nochmal einordnen?
Ja, gerne, so ein bisschen schwankend. Ich will mich jetzt mal auf die Aktualität konzentrieren und ich beobachte seit über 30 Jahren so Demokratien und Wahlergebnisse, aber ich habe selten eine Situation erlebt, wo eine derartige Minderheit ein derart überproportional großes Gewicht auf eine nationale Regierung hat. Das ist wirklich nahezu unvergleichlich. Nahezu alle separatistischen Parteien haben bei den letzten Nationalwahlen eingebüßt. Vor allen Dingen Junts, die katalanischen Parteikräfte. Aber weil es, wie gesagt, wie ich schon andeutete, auf ihre wenige Mandate ankommt, können sie nahezu jeden Preis verlangen und tun das auch. Was in der heftigsten Debatte steht, ist das Amnestiegesetz, was weniger deswegen debattiert wird, weil irgendjemand was gegen Aussöhnung und gegen ein friedvolles Miteinander der Regionen hätte, sondern es ist eine ziemlich radikale Gruppierung, die, und ich kenne wenige Parteien, die so klar sagen, was sie denken und tun, was sie sagen. Sie sagen von vornherein, die Amnestie ist nicht Befriedung, ist nicht das Ende, sondern wenn wir das haben, werden wir auf jeden Fall zur nächsten Stufe Referendum übergehen. Und wenn wir das haben, werden wir auf gar keinen Fall ruhen, bis wir komplett abgetrennt sind. Man muss aber wissen, und ich kenne das auch aus zahlreichen Hintergrundgesprächen in Katalonien, die Mehrheit der Katalanen möchte gar keine komplette Abspaltung. Also wir haben auch da eine Diskrepanz zwischen der politischen Repräsentanz und einer schweigenden Mehrheit. So würde ich die in diesem Punkt benennen. Und das Schwierige an dem Amnestiegesetz ist ja auch ein verfassungsrechtliches. Das würde ja in der letzten Konsequenz bedeuten, also es sieht ja vor, dass die 2017 an diesem Abtrennungsprozess und im Aufruhr beteiligt waren, jetzt nicht nur Straferlass bekämen, sondern es wäre ja quasi ein Tilgen dieses Straftatbestandes aus der Verfassung. Und das heißt in letzter Konsequenz, die spanische Demokratie, der Verfassung von 78, würde zu einem Unrechtsstaat deklariert und die Täter von 2017 zu Opfern, die entsprechende Entschädigung bekommen müssten. Und da sagen also die große Mehrheit der Verfassungsrechtler, hier wird massiv das Prinzip des Gleichheit, der Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger vor dem Recht und Gesetz missachtet. Aber das ist das Ziel, das ist der Konflikt und das wird also sehr, sehr kontrovers diskutiert. Das ist gerade im Senat, wird da wieder an den Kongress zurück überwiesen. Aber es wird ein Dauerthema mit Sicherheit bleiben. Fazit, also es entsteht eine erhebliche Unruhe dadurch. Und es ist auch nicht der Weg, sagen wir, einer territorialen Verständigung, so wie wir damals es auf ganz anderer Ebene versucht hatten, mit Föderalismuskommissionen nochmal über neue Kompetenzzuordnung zwischen Bund und Ländern und Kommunen nachzudenken, konstruktiv, sondern das wird in sehr, sehr konfliktiven, polarisierenden Bahnen weiterlaufen.
Faszinierendes Thema, auf jeden Fall. Das scheint ein ganz großer Konflikt zu sein. Sie haben es gesagt, das ist im Moment ja auch im Senat. Sie haben vorhin auch schon andere politische Streitthemen angesprochen, die die aktuelle Regierung oder auch in den letzten Jahren angegriffen hat. Was würden Sie denn aber sagen, sind so im Moment die großen Herausforderungen in Spanien, vielleicht die ein, zwei großen Herausforderungen? Und wie schlägt sich die Regierung in Bezug auf diese beiden großen Herausforderungen?
Das ist ja das Bedauerliche, dass Spanien ein wirklich spannendes, aufstrebendes Land mit unglaublich viel Potenzial sich jetzt schon seit Monaten in diesen internen Konfliktdebatten verheddert und die eigentlichen innerlichen Themen definitiv zu kurz kommen. Objektiv nehmen die Zahlen ja her, dass Spanien ein sehr gutes Wachstum hat, ziemlich gut durch die Krise gekommen ist. Je genauer man da hinguckt, muss man auch da allerdings sagen, ein bisschen Vorsicht geboten, es ist sehr viel schuldenfinanziert. Viele Programme sind die Kosten, wie zum Beispiel Beamtenpensionserhöhungen, auf spätere Generationen oder Jahre verlagert. Es gibt sehr viel Regulierung. Die Wirtschaft wünscht sich mehr Freiheiten. Da haben wir so ein bisschen ähnliche Debatte. Ich will jetzt nicht von der Wirtschaftswende in Spanien reden. Aber da gibt es, sagen wir mal, eine, vorsichtig gesagt, eine gewisse doppelte Sicht auf die Dinge. Natürlich gibt es hier die gleichen Probleme mit Landwirtschaft, Energie, Miete, Wohnen. Auch nach wie vor nicht gelöst. Und da das ja wirklich nahezu jeden Bürger, jede Bürgerin betreffen, würde ich das als die nach wie vor sehr, sehr große Herausforderung innenpolitisch sehen. Außen- und sicherheitspolitisch auf jeden Fall das Thema Europa, der Konflikt Algerien-Marokko. Und Richtung Europa stelle ich es auch fest bei genauem Hinsehen, dass bei einem Einklang, also Spanien hat ja gerade die EU-Ratspräsidentschaft gehabt, also bei einem Gleichklang nach außen ist doch im tieferen Detail auch unterschiedliche Auffassungen gibt, wie sich Europa weiterentwickeln soll. Also was zum Beispiel qualifizierte Mehrheitsentscheidungen anbelangt, was die Erweiterung anbelangt, was institutionelle Reformen anbelangt. Da fürchtet man, dass die deutsch-französischen Vorschläge doch Spanien zum Nachteil gereichen könnte. Also da wird es sicherlich noch einiges an Debatten auch nach den Europawahlen geben. Aber die größte Herausforderung nach den zwei genannten Themenfeldern ist für mich wirklich das Thema hier der territorialen Befriedung in irgendeiner Weise herzustellen, weil das unglaublich viel Kräfte und politische Energie unnötig und destruktiv absorbiert.
Vielleicht noch mal eine Frage, weil Sie es gerade gesagt haben, Spanien ist ein aufstrebendes Land, auch ein wachsendes Land. Für uns im Saarland ist Spanien vor allen Dingen aus der Autoindustrie ein Begriff, denn die Entscheidung für eine Fortführung des hier ansässigen Ford-Werkes ist letztlich pro Valencia und gegen Saarlouis gefallen. Also für uns ist Spanien so ein bisschen, die haben uns unser Ford-Werk geklaut, mehr oder weniger, was das Saarland durchaus hart auch getroffen hat. Erlebt Spanien gerade in diesem Punkt auch einen wirtschaftlichen, einen industriellen Aufschwung? Und was macht Spanien besser? Beziehungsweise wo können wir uns vielleicht auch im Saarland was von Spanien abgucken? Oder ist es so, wie Sie sagen, ist es eigentlich eher schuldenfinanziert und man sollte das auch mit Vorsicht genießen?
Nein, die schuldenfinanziert sind die Sozialprogramme. Okay. Die Wirtschaft das nicht, da muss man nochmal unterscheiden. Wobei Spanien natürlich massivst von den 140 Milliarden aus dem Europafonds Next Generation EU profitiert, was natürlich Saarlouis in der Form nicht hat, und das Saarland, also unglaublich viel Geld für Innovationen, für neue Infrastrukturprojekte. Und das hilft natürlich auch bei der Ansiedlung von Industrie, die erneuerbare Energien hat, die nachhaltige Mobilität, die neue E-Mobilität, E-Autos auf den Weg bringen. Also da hat Spanien schon auch finanziell einen gewissen Vorteil. Was das hochgeschätzte Saarland leider auch nicht hat und nicht so schnell bekommen wird, ist unglaublich viel Fläche, was hier zur Verfügung ist. Wirklich, also wenn wir in Deutschland von Stadt-Land reden, ist es was anderes, als wenn wir hier von Stadt-Land reden. Stadt ist richtig Stadt und Land ist richtig Land, also sehr einsam, wenig bevölkert. Ist natürlich ein Standortvorteil. Weiterer Standortvorteil ist unglaublich viel natürliche Energie, sehr viel Sonne, sehr viel Wind. Das heißt, die ganze Kreislaufwirtschaftsidee, quasi große Fabriken zu bauen, die mit natürlichen Ressourcen und mit umweltfreundlicher Energie gespeist werden kann, ist natürlich ein Riesenvorteil perspektivisch. Und wenn ich Autobauer wäre, würde ich natürlich auch das nehmen, wo ich praktisch irgendwann in wenigen Jahren zum Nullkostentarif mehr oder weniger produzieren kann. Natürlich hat der spanische Staat und Valencia nochmal ordentlich Geld hingelegt. Dann verfügt Spanien auch, muss ich sagen, mittlerweile besser als Deutschland über exzellente Verkehrsinfrastruktur, sowohl Autobahn als auch Hochgeschwindigkeitszüge, ein sehr, sehr gutes Bahnsystem. Es ist digital ziemlich weit voran. Man hat 5G fast bis in den letzten Winkel. Also wenn man das alles zusammenzählt, kann man schon auch gut ausgebildete Arbeitskräfte, da könnte dann sicherlich das Saarland mithalten, aber bei den anderen Standortfaktoren, die mehr geografisch bedingt sind, ist es nun einfach vorteilhaft, das hier in Spanien anzusiedeln. Kleiner Exception, wir sind nach Valencia gegangen und nicht nach Katalonien. Auch das hat natürlich etwas zu tun mit dem, was ich vorhin angedeutet hatte.
Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Zum Schluss nochmal ein letzter Blick auf das, womit wir angefangen haben, nämlich die Affäre um die Korruptionsaffäre um die Frau, die vermeintliche Korruptionsaffäre um die Frau des amtierenden Ministerpräsidenten. Und die Frage, wie es weitergeht. Glauben Sie, dass mit dieser Pressekonferenz diese Schlammschlacht beendet ist oder geht sie weiter? Und zusätzlich dazu wurde ja auch gesagt, ja, möglicherweise könnte jetzt nochmal eine Vertrauensabstimmung kommen, also nochmal ein Misstrauensvotum. Glauben Sie, das könnte eine Rolle spielen? Und allerletzte Frage, schafft es Sanchez wirklich bis zur nächsten Wahl 2027 oder werden wir vielleicht Neuwahlen irgendwann demnächst erleben?
Also ein Punkt ist schnell beantwortet. Eine Vertrauensabstimmung wird es nach heute, glaube ich, nicht mehr gegeben, weil es auch nicht mehr nötig ist. Er macht ja weiter. Die Frage, ob die Pressekonferenz heute diese rechtliche Verfahren abschließt, mit Sicherheit nicht. Das wird jetzt weiterlaufen. Und leider Gottes, was ich ungern tue, muss ich auch mit einer eher pessimistischen Einschätzung ändern, dass diese Pressekonferenz sogar die Polarisierung nochmal verstärkt. Ich hätte mir jetzt als Außenbetrachter gewünscht, dass er wirklich ein Signal des Zugehens auch andere gesendet hätte. Beispielsweise zu sagen, ich treffe mich jetzt mal mit Feijóo als dem Vorsitzenden der stärksten Oppositionspartei und gucken, wie wir gemeinsam vielleicht eine andere Ethik oder Reglement in der politischen Debatte hineinbekommen. Oder Themen nochmal anbieten, wo man jetzt insgesamt nochmal jenseits der Konfliktlinien mal gemeinsam über territoriale Zukunft oder was auch immer diskutiert. Nichts von alledem ist passiert, sondern im Gegenteil, wenn man die ganz genau die Erklärung liest, steckt dahinter sogar eine Drohung. Er spricht davon, man müsse jetzt diese Kultur bereinigen. Limpieza ist das Wort, auch das erschreckt eher und befürchtet fast, oder zumindest die betroffenen Zeitungen und Justiz fürchtet, dass jetzt sogar noch mehr durchgegriffen werden soll im Sinne von Sanchez entscheidet, was demokratisch ist, wer Demokrat ist und wer nicht. Und wie gesagt, die Perspektiven sind so, dass auf jeden Fall die Polarisierung sich erstmal verstärken wird, leider Gottes.
Herr Dr. Gruber, nichtsdestotrotz vielen, vielen herzlichen Dank für den Einblick in Spanien, in das politische System, auch in ja, die Chancen und Möglichkeiten, die Spanien hat, wirtschaftlich gesehen und natürlich auch die vielen Herausforderungen, die es dann politisch zu bewältigen gibt, aus Anlass der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten zur Korruptionsaffäre um seine Frau. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.